Wie kann eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was macht die Next Economy aus? Und wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren? Herzlich willkommen beim Next Economy Talk. In diesem Podcast erkunden wir gemeinsam mit euch die Wirtschaft der Zukunft.
Ich bin Sarah Mewes. Ich bin Mitgründerin des Next Economy Labs in Bonn. Ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen bei der dritten Folge unserer Reihe Rethinking Development Cooperation. Hier führen wir Gespräche mit Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis, um Entwicklungszusammenarbeit neu zu denken. Warum wir diese neu denken müssen und was das mit einer Wirtschaft der Zukunft zu tun hat, erfahrt ihr hier. Nachdem wir uns beim letzten Mal mit Fabian Scholtes über die Unterschiede zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Formen der Entwicklungszusammenarbeit und die Rolle von Entwicklung in Deutschland unterhalten haben, gehen wir heute in den Kontext eines Landes im sogenannten globalen Süden, wo klassischerweise Entwicklungszusammenarbeit stattfindet. Heute zu Gast bei uns ist Anke Kaulert. Sie kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber seit vielen Jahren in Peru. In unserem Interview habe ich sie gefragt, wie Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Peru zusammengehen und was dabei Chancen und Fallstricke sind. Willkommen in unserem Podcast, Anke. Schön, dass du hier bist. Zu Beginn möchte ich dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Vielleicht starten wir damit. Wer bist du und was machst du beruflich?
Mein Name ist Anke Kaulert. Ich bin Doktorin der Soziologie, habe den Doktortitel erworben an der Katholischen Universität in Peru, in Lima, und habe ein Diplom in Regionalwissenschaften für Lateinamerika an der Uni Köln gemacht. Ich lebe seit 2002 zwischen Deutschland und Peru und innerhalb von Peru zwischen der Hauptstadt Lima und einer kleineren Stadt im Amazonasgebiet, die Taraputo heißt. Und da bin ich auch im Moment. Vielleicht hört man im Hintergrund ein Vogel zwitschern. Das erklärt sich daraus, dass ich eben gerade auf meiner Terrasse hier in Taraputo sitze.
Ja, das ist auch richtig schön. Ich sitze hier im deutschen Winter und sehe dich da im Sommer mitten im Grün. Wie bist du nach Peru gekommen?
Ich habe Regionalwissenschaften in Lateinamerika in Köln studiert. Und da war es Voraussetzung, dass man ein Praktikum in einem lateinamerikanischen Land machen sollte. Ich habe mich damals für einen Praktikumsplatz bei der damaligen Invent für Fortbildungen, heute ist es die GEZ, eine deutsche Entwicklungsorganisation für Capacity Building, in deren Regionalbüro für die Andenländer beworben und bin dann nach Lima und sofort auch ins Amazonas Gebiet geschickt worden, wo ich dann als Entwicklungsstipendiatin und später auch als Entwicklungshelferin im Bereich lokale Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklung gearbeitet habe. Ja, ich wollte eigentlich 3 Monate bleiben in Peru und daraus sind jetzt mehr als 20 Jahre geworden. Es kamen immer andere Arbeitsvorschläge so dazu und ich habe dann eben auch noch einige Jahre bei einem als Entwicklungshelferin des Deutschen Entwicklungsdienstes, der jetzt auch mit der GEZ zur GEZ fusioniert ist, habe ich bei einem Dachverband ländlicher Gemeinden in Peru gearbeitet. Und das war sehr spannend, da ich da die Möglichkeit hatte, sowohl die Hochandengebiete als auch die Küsten- und Amazonasregionen dieses vielfältigen Landes kennenzulernen. Und da habe ich eben auch die Möglichkeit gehabt, und die habe ich immer noch, verschiedene indigene und auch mestizische Organisationskulturen und Entwicklungsansätze kennenzulernen. Das hat mich so fasziniert, dass ich gleich hier geblieben bin und im Jahr 2009 mich dann selbstständig gemacht habe und meine kleine Consulting-Firma, die Kauko Kreativ Planen und Handeln auf lokaler Ebene heißt, gegründet habe. Und da führe ich immer noch, also seit 2009, verschiedene Consulting-Aufträge, meist im Capacity-Building, für internationale und peruanische Organisationen durch. Und da bin ich sehr stark auf nachhaltige Wirtschaftsförderung konzentriert.
Magst du vielleicht nochmal erzählen, wie es dazu kam, dass du aus diesem klassischen, großen, staatlichen Entwicklungszusammenarbeitskontexten ausgestiegen bist, gesagt hast, ich gründe jetzt was Eigenes?
Ja, das war eine Entwicklung bei mir selber, dass ich gesehen habe, dass sich die EZ-Strukturen, die deutschen, aber nicht nur diese, sondern die internationalen an sich zunehmend bürokratisiert haben. Mir fiel es sehr schwer, in so einer großen Maschinerie zu arbeiten und sehr stark abhängig von den Entscheidungen der Headquarters in Deutschland oder in anderen Ländern zu sein, so dass ich gedacht habe, ich würde gerne mehr auf lokaler Ebene mit den Partnern direkt zusammenarbeiten, die vor Ort sitzen oder beziehungsweise lokale Bauernverbände sind oder lokale NGOs oder auch die nationalen Ministerien. Und da fand ich es für mich interessanter, aus so einer Koordinationsebene vielleicht rauszukommen. Ich hatte da damals bei Invent im Capacity Building Bereich eine sehr starke Koordinations- und auch administrative Funktion. Und ich wollte irgendwie wieder eher, was mir mehr Spaß macht, eben direkt vor Ort arbeiten mit den Leuten zusammen. Das fiel mir dann immer schwieriger durch die größeren Entwicklungsorganisationen. Dann habe ich eben selber was aufgemacht, aber auch, weil ich gesehen habe, dass der Schuh in Entwicklungszusammenarbeitsprojekten häufig daran drückt, dass man eben von so einer Makroebene nicht so recht runtersieht auf die Mikroebene oder auch lokale Ebene und da vielleicht nationale Politiken unterstützt, die sich dann sehr schwer wirklich in Vorteile für die ländliche Bevölkerung auf der Mikroebene materialisieren können. Ich dachte, man kann vielleicht besser von so einer lokalen Ebene gute Beispiele, Best Practices erarbeiten und die dann in so einem Upscaling-Prozess hochbringen auf die nationale Ebene. Und das versuche ich mit der Firma, verschiedene Netzwerke, die wir haben.
Und kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wo du oder ein Projekt, in dem du aktuell oder in der Vergangenheit drin gesteckt hast, was quasi genau diese Bottom-up-Entwicklungszusammenarbeit, kann man es ja fast nennen, macht?
Ja, verschiedene. Also ich muss vielleicht noch erwähnen, dass ich derzeit im halbtags auch in einem Forschungsprojekt zur Einbettung indigener Perspektiven zu Klimagerechtigkeit an der Katholischen Uni in Lima arbeite. Das ist ein Forschungs-, aber auch Aktionsprojekt, wo wir Landrechte und Wirtschaftsaktivitäten, die indigene Völker in Klimaschutzgebieten oder in Naturschutzgebieten haben, sichtbar machen wollen auf so einer nationalen Ebene. Das heißt, nachhaltiges Wirtschaften und die Frage zu Landrechten haben eben sehr viel miteinander zu tun. Und ich finde es eben sehr gut, diese strukturellen Ungleichheiten, die es gibt, die wir bei der Forschungsarbeit eben sehr stark sehen, dann zu verbinden mit den Projekten zur Wirtschaftsentwicklung, gerade in diesen Pufferzonen der Naturschutzgebiete. Und außerdem arbeite ich mit der University of Melbourne zusammen an Fallstudien für Wirtschaftsinitiativen in Wertschöpfungsketten zu Kakao, Kaffee und Palmöl. Diese Initiative oder dieses Forschungsprojekt heißt Beyond Certification. Das heißt, werden Projekte verglichen, Entwicklungsprojekte, die über die klassischen Zertifizierungsschemata wie Fairtrade-Standards oder Organic-Standards hinausgehen und auf Landschaftsebene Akteure verbinden wollen, um die Landschaft, also Landscape, im Gesamten wirtschaftsfähiger zu machen, aber auch Nachhaltigkeitsaspekte mitzusehen. Also das finde ich sehr spannend. Ich versuche, die Arbeit an der Uni und in der Forschung sehr zu verbinden mit ganz konkreten Initiativen. Und eine konkrete Initiative, die mir sehr gefallen hat in dem Bereich, ist eine, die hier in San Martin, also in der Region, wo ich hier Teile des Jahres lebe, gerade so angestoßen wird von der schweizerischen Kooperation, also von Helvetas und Seco, das sind sie eben die Partner dort. Und da ist der Fokus auf Landschaften oder Jurisdiktionen oder wie man in Lateinamerika sagt, auf dem Territorio. Und da wird es versucht, Multi-Stakeholder-Plattformen zu schaffen und so möglichst viele Akteure einzubinden in eine Initiative, wo die Verbindung von nachhaltiger Kakao- und Kaffeewirtschaft und Klimamitigation und Anpassung im Vordergrund steht. Also da geht man wirklich in eine Jurisdiktion oder eine Landscape hinein und versucht da auf der regionalen Ebene oder sehr lokalen Ebene auch zum Teil die staatlichen und privaten Kooperativen zum Beispiel zusammenzubringen und die mit der Nachfrage zu verbinden, weil die Nachfrage eben verstärkt auf Zero Deforestation Produktion geht. Also dass die Entwaldung immer mehr vermieden wird bei der Kakaoproduktion zum Beispiel. Und da sind halt diese internationalen Akteure, die das finanzieren und mitorganisieren, sehr wichtig, aber auch die lokalen und regionalen Netzwerke zwischen öffentlichem und privatem Sektor, die es halt schon gibt hier. Und in der Region ist es besonders spannend, weil die Produkte Kakao und Kaffee und auch Palmöl sehr viel dazu beigetragen haben, die Coca-Produktion zu reduzieren in der Region. Und es war eben auch eine sehr dezidierte regionale Politik, wo im Gegensatz zu anderen Regionen in Peru der Staat eben sehr direkt eingegriffen hat in die Wirtschaft und hat eben diese Wertschöpfungsketten für Kakao und also nachhaltigen Kakao und nachhaltigen Kaffee sehr gefördert. Also die Initiative finde ich sehr spannend. Also das hat eine lange Geschichte. Seit den 1990er Jahren gibt es eben sehr große Bestrebungen von UN-Organisationen, besonders auch von USAID, also von der amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit, die Coca-Produktion hier zu reduzieren. Und da hat man eben diese alternativen Entwicklungsprojekte oder Commodities eben eingeführt. Und das Projekt analysiere ich gerade auf der Forschungsebene, aber auch so ganz im praktischen Bereich, weil das bedeutet eben häufig, dass man nicht nur die Kakaoproduktion auf organischer Ebene oder Fairtrade-Standards fördert, sondern auch eine Weiterverarbeitung. Und da habe ich in meiner Doktorarbeit viel zu gearbeitet, da ich da zwei Communities verglichen habe, die mit der gleichen Regionalpolitik zur Kakaoförderung ganz verschiedene Ergebnisse erzielt haben für ihre Lokalentwicklung.
Und was, also magst du noch einen Satz dazu sagen, was da die Schlussfolgerungen waren, gerade in Bezug auf die Weiterverarbeitung?
Ja, es hat sich in einem der beiden Dörfer, die halt interessanterweise auch Nachbarn sind, hat sich sowas wie eine Kakao-Community rausgebildet. Das sind private und staatliche Akteure, also konkret die Lokalregierung, verschiedene NGOs, indigene Gemeinden, eine Kooperative, verschiedene Schokoladenproduzenten, also kleine Unternehmen, die Schokolade herstellen oder Kosmetikprodukte aus Kakao herstellen, sowohl lokale als auch globale Actors, die sich da niedergelassen haben. Zum Beispiel ist eine deutsche Familie, die macht da sehr leckere Schokolade. Und die haben sich so zusammengefunden, dass sie eine Community gegründet haben, die dann auch noch den Ökotourismus im Kakao fördert. Zum Beispiel eben Leute einlädt in ihr Dorf und dann die Kakaoroute mit denen abgeht oder verschiedene Initiativen dann vorstellt. Und das haben die geschafft mithilfe von einer Regionalpolitik, die sehr auf diese Ersetzung der Coca durch nachhaltige, relativ nachhaltige Produktion eben fokussiert war. Das Nachbardorf Picota hat ähnlich viel EZ-Mittel und technische Beratung erhalten, auch von der Regionalregierung, hat es aber nicht geschafft, eine Kakao-Community aufzubauen, wie Chasuta. Das Ergebnis ist, dass sie zwar jetzt Kakao anbauen, aber schnell auf andere Commodities umsteigen, wenn der Weltmarktpreis schwankt. Das sind zum Beispiel Kaffee oder Palmöl. Picota oder die Leute bei Picota machen keine Weiterverarbeitung, sondern verkaufen den Kakao als Rohprodukt und sind stark abhängig von den Preisen, die der Zwischenhändler setzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine klassische EZ auch genau das macht, so Community-Förderung, versuchen mit die regionalen Akteure einzubinden und da halt so eine Wirtschaftsförderung jetzt von dem Kakao, der Kakaoproduktion zum Beispiel und dem Ersatz von dem Coca zu machen. Das ist ja auf jeden Fall ein Ziel, was auch eine EZ verfolgen kann, auch eine deutsche EZ in Peru zum Beispiel. Aber was es wirklich für dich unterscheidet?
Ja, da gibt es zwei Aspekte, auf die ich da näher eingehen würde. Zum einen habe ich mit meinem Blick von außen und innen auf die deutsche EZ, da ich ja eben auch selber lange in der EZ war, in der deutschen und auch internationalen Organisation gearbeitet habe und jetzt eben so ein bisschen von außen im Consulting-Bereich darauf schaue, würde ich sagen, dass so eine klassische, ein klassischer EZ-Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Peru in den letzten Jahren schon einen Wandel erfahren hat. Also in der Perzeption der lokalen Akteure kann man sehen, dass von einer sehr konkreten technischen Unterstützung, vielleicht in solchen Projekten, häufig auf der Mikro- und Meso-Ebene, sich die EZ in den letzten Jahren sehr auf die Zusammenarbeit mit den staatlichen Akteuren auf der nationalen Ebene fokussiert hat, was meines Erachtens zu einer Rezentralisierung der Arbeit geführt hat. Nach Kritik an dieser Tatsache durch verschiedene Akteure hier in Peru und auch von außen bei Evaluierungen der EZ habe ich wieder verstärkt Bemühungen wahrgenommen, die Programme wieder mehr auf regionale Ebene zu unterstützen und auch wieder Regionalbüros zu installieren, aber sehr stark mit den Regierungen, also auf den verschiedenen Regierungsebenen. Und nun ist eben die Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren in Peru durch die andauernde, eigentlich fast 3 Jahre andauernde politische Krise in verschiedenen Programmen sehr stark beeinträchtigt.
Zur aktuellen Situation in Peru. Seit Dezember letzten Jahres gibt es in Peru Proteste gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und dem Parlament. Die Proteste gehen dabei vor allem von Indigenen und der Landbevölkerung aus dem Süden des Landes aus und begannen mit der Absetzung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo im Dezember vergangenen Jahres. Dieser stammt selbst aus einer ländlichen Bauernfamilie und galt zunächst als Identifikationsfigur für viele Menschen aus ländlichen Andenregionen. Die Differenzen zwischen den reichen Eliten in Lima und den stark benachteiligten Menschen im Süden sorgen schon länger für Spannung. Die Absetzung des linksgerichteten Präsidenten durch das Parlament wurde zum Teil als Machtmissbrauch des rechtskonservativen Teils der Regierung wahrgenommen. Castillo war jedoch seit seiner Wahl immer wieder mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert und es gelang ihm bis zum Schluss nicht, eine stabile Regierung zu bilden. Auf seinen Versuch hin, in einem bundesweit ausgerufenen Ausnahmezustand den Kongress aufzulösen, setzte ihn das Parlament aufgrund von, Zitat, moralischer Unfähigkeit ab. Die Protestierenden fordern unter anderem den Rücktritt von Dina Boluarte, vorgezogene Neuwahlen sowie eine neue Verfassung. Die Proteste werden von der Regierung Boluartes unterdrückt und kriminalisiert. Nach Angaben von Amnesty International wurden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen festgestellt. Bis heute sind bei den Protesten mehr als 60 Menschen getötet worden. Die Regierung lehnt nach wie vor einen Rücktritt und vorgezogene Neuwahlen ab.
Besonders beobachte ich dies im landwirtschaftlichen Produktionssektor, wo Produktionsministerium oder das Landwirtschaftsministerium, wo dort die Minister oder Ministerinnen fast monatlich wechseln und eine kontinuierliche Arbeit erschwert wird. Das heißt, das ist so eine klassische EZ-Struktur in den 2020er Jahren, wo eben die staatliche deutsche EZ sehr, sehr stark eben mit den staatlichen peruanischen Organisationen zusammenarbeitet und versucht, nationale Politik durch diese Akteure vielleicht nachhaltiger zu gestalten. Da arbeitet eben Deutschland sehr viel im Umweltbereich und mit sehr guten Inputs für Legislation und verschiedene Initiativen auf der Makroebene und will das dann auf die lokale Ebene weiter transferieren oder beziehungsweise soll das der Staat tun und gleichzeitig will man auch von der lokalen Ebene Upscaling-Prozesse mit guten Beispielen für die nationale Ebene schaffen. Das ist so die, was ich so beobachte, was eben nicht so eine klassische EZ ist, wie wir vielleicht in den 80er, 90er Jahren eher beobachten konnten, wo es doch sehr isolierte Projekte auf einer Mikroebene gab, die doch sehr vielleicht punktuelle Verbesserungen bei einigen Bevölkerungsgruppen erreichen konnten und die anderen blieben außen vor und es wurde häufig sehr, sehr stark vielleicht übersehen, dass es dann zu negativen Effekten bei anderen Gruppen sogar führen könnte. Also da ist, glaube ich, insgesamt eine große Diskussion in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man von solchen Projekten weg möchte, die sehr punktuell vielleicht eine kleine Bevölkerungsgruppe auf der lokalen Ebene stärken. Aber das heißt nicht, dass man nicht auf lokaler Ebene arbeiten soll, finde ich. Der zweite Aspekt, den ich bei einigen Projekten sehe, häufig von internationalen NGOs, die mit der EZ zusammenarbeiten, mit der offiziellen oder von denen unter Vertrag genommen werden. Die machen dann solche Boutique-Projekte, so nennen wir das manchmal, oder Inseln der Exzellenz. Da gibt es auch in der Literatur viele Referenzen dazu, bei denen eben eine kleine Anzahl von sogenannten Begünstigten oder Hilfeempfängern gefördert wird. Und die Förderung einer kleinen Gruppe von Bauern in einem Dorf kann dann zum Beispiel zur Benachteiligung von Gruppen aus nebenliegenden Dörfern und sogar zu Konflikten führen.
Mhm. Erzähl doch nochmal, wie sich deine Arbeit davon unterscheidet.
Also für mich ist es so eine Mischung aus beiden Sachen, die ich eben erwähnt habe. Zum einen ist die Unterstützung konkreter Projekte, die die aktuellen Lebensbedingungen der Bevölkerung unterstützen sollen und einen dezentralen Ansatz mit einem Subsidiaritätsprinzip haben, überaus wichtig. Ich denke, man sollte zunächst von der unterstmöglichen Ebene anfangen, auch über Politik nachzudenken, die dann auf nationaler Ebene sich verwirklichen kann vielleicht. Aber darüber hinaus habe ich durch meine verstärkte Arbeit in den Forschungsprojekten zu sozialer Ungleichheit und nachhaltiger Entwicklung gelernt, dass man auch die strukturellen Faktoren beachten muss. Oder da muss man auf jeden Fall auch mit solchen Projekten rangehen. Zum Beispiel gut gemeinte Projekte zur Unterstützung kleiner nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten, zum Beispiel Anbau von medizinischen Pflanzen in den Naturschutzgebieten am Amazonas und auch in den Pufferzonen solcher Naturschutzgebiete, werden meines Erachtens wenig nachhaltige Effekte haben, wenn die Landfrage der indigenen Gemeinden und der dort zugewanderten Bauern aus der anderen Region nicht geklärt ist. Dann werden halt häufig von den großen Umweltschutz-NGOs, die in Verbindung stehen mit den verschiedenen Initiativen der deutschen Regierung oder norwegischen Regierung oder auch von Schweizer Mitteln sehr unterstützt, machen dann halt diese Boutique-Projekte oder die Inseln der Exzellenz, bei denen eben einige indigene Frauen vielleicht dann ihre medizinischen Pflanzen oder ihren medizinalen Tee verkaufen können. Aber trotzdem ändert sich langfristig nichts für die, weil wenn das Projekt aufhört, hört dann auch in der Regel die Produktion auf, weil die Landrechte nicht geklärt sind, weil es eben unter Umständen nicht ihr eigenes Land ist, beziehungsweise sie in Landkonflikten mit den Naturschutzgebieten stehen. Also da, dass es da Überschneidungen von Landrechten gibt. Und wenn dann die Unterstützung von so einer Umwelt-NGO nicht mehr da ist, dann dürfen die da gar nicht mehr rein in diese Gebiete. Sie haben aber Anspruch auf die Gebiete in den Naturschutzparks zum Beispiel. Also das kann schon gefährlich sein, wenn man da eben nicht das dahinter schaut, was strukturell eigentlich verändert werden müsste. Oder beziehungsweise, dass eben die Campesinos, die aus den Hochandenregionen hier in der Amazonie, im Amazonasgebiet ankommen und sich Land ja einfach nicht, ja, manchmal kaufen. Also es gibt sehr viel illegalen Landhandel hier, wo Leute Land verkaufen, das ihnen gar nicht gehört, oder beziehungsweise Land in Naturparks, das nicht verkauft werden darf. Die Migranten kommen im Amazonasgebiet an, um dort Landwirtschaft zu betreiben und Viehwirtschaft und holzen dazu Wald ab auf Land, das sie gekauft haben beziehungsweise besetzt haben. Sie werden aus dem Naturschutzgebiet dann verwiesen, weil sie Entwaldung betreiben und abholzen. Aber sie haben keinen anderen Ort, wo sie hinziehen können. Unter Umständen sind sie nämlich aus den Hochanden migriert, weil sie dort keine Lebensgrundlage mehr hatten. Also wenn man solche strukturellen Faktoren nicht mit einbezieht in die Planung von Entwicklungszusammenarbeitsprojekten, dann sind die doch wenig nachhaltig. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass bevor man ein EZ-Projekt beginnt, sich ausreichend Zeit nimmt, um das lokale oder regionale System zu verstehen. Und eben auch ein paar Monate vielleicht einfach nur beobachtet, obwohl vielleicht Erfolgsindikatoren einen dazu zwingen, möglichst schnell Handlungen oder Aktivitäten durchzuführen, aber dass man dafür auch Budget einstellt und im Falle von komplexen Systemen vielleicht das anzuwenden, was Dave Snowden von der Consulting Cognitive Edge Safe-to-Fail-Experiment nennt. Safe-to-Fail-Experimente sind Experimente in kleinem Maßstab, bei denen Forschungsfragen oder EZ-Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln auf kleine und sichere Weise angegangen werden. Die Absicht ist es, alternative Lösungsmöglichkeiten in komplexen Systemen besser sichtbar zu machen. Die komplexen Systeme sind nämlich häufig nicht kausal. Also es gibt nicht einen Grund, der dann zu einem Effekt führt, sondern es gibt ganz viele verschiedene Effekte, die aber nicht klar verschiedenen kausalen Zusammenhängen zuzuordnen sind. In einem Fall, in einem komplexen System wie zum Beispiel Peru oder auch speziell die Region San Martin, könnte man diese Safe-to-Fail-Experiments anwenden, weil die Region sehr stark von Terrorismus und Drogenhandel in der Vergangenheit und auch jetzt zum Teil noch beeinflusst war, und versuchen zum Beispiel eine auf kleiner Skala eine nachhaltige Schokoladenproduktion mit indigenen Frauen anzustoßen und dann zu schauen, ob das funktioniert. Und wenn es eben nicht klappt, dann muss man eine alternative Strategie suchen, aber nicht die ganzen Mittel des EZ-Projekts oder des Forschungsprojekts nur auf diese eine Aktivität, für diese eine Aktivität einsetzen.
Du meintest vorhin auch, das fand ich spannend, dass es voll wichtig ist, quasi bei den der lokalen Bevölkerung anzufangen und gleichzeitig auch Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in der Vergangenheit oft die Herausforderung hatten, dass sie quasi bestimmte Gruppen gefördert haben und andere nicht und dann dadurch einfach Konflikte entstanden sind, die hätten vermieden werden können. Wie schafft man das quasi lokal, die Projekte zu verankern, ohne dass sowas passiert?
Ja, da habe ich ein Beispiel, finde ich, für gute EZs in der Praxis. Also ich rede immer nur von dem Gebiet hier San Martin, weil das eine besondere Region ist, die eben sehr stark eine regionale und lokale eigene Politik hat, die sehr wenig von Gebern vielleicht abhängig ist. Also sie ist abhängig in der Finanzierung, aber sie haben sehr starke politische Umweltvorgaben. Und sie wird auch manchmal die grüne Region genannt, weil halt so Umweltaspekte sehr stark mit einbezogen werden, im Gegensatz zu anderen Regionalregierungen, wo Bergbau im Vordergrund steht und vielleicht der Staat wenig eingreift in Umweltaspekte der Bergbaufirmen. Also deswegen nehme ich immer diese Region San Martin. Und da ist eine gute Initiative, die ich mitbegleitet habe zum Teil und auch beobachtet, der Fokus auf Landschaften oder Jurisdiktionen oder eben, wie man in Lateinamerika sagt, die Territorios. Und da gibt es eine Multi-Stakeholder-Plattform, in der möglichst viele Akteure, die auf der lokalen Ebene tätig sind, in einer Jurisdiktion oder in einer Region dabei sind. Und da wird in dieser Initiative besonders die Verbindung von nachhaltiger Kakao- und Kaffeewirtschaft und Klimamitigation, Anpassung in den Vordergrund gestellt. Und konkret würde ich auf die Initiative, die heißt Agencia Regional de Desarrollo, das ist eine regionale Entwicklungsagentur, wie Sie es ja in Deutschland auch kennen, besonders in Ostdeutschland, aber auch im Westen, aber in Ostdeutschland wurde halt sehr stark mit EU-Projekten zusammen diese Entwicklungsagenturen gefördert nach der Wiedervereinigung. Und solch eine Initiative bemüht sich hier auch um die Verbindung von privaten und öffentlichen Sektor sowie die Einbeziehung des Wissenssektors, so Universitäten und Forschung und der Zivilgesellschaft. Und das ist halt im Zusammenhang mit der relativ stabilen Regionalregierung, die nachhaltige Ziele hat, in diesen Sektoren Kakao, Kaffee und Ökotourismus treffen die sich, um konkrete Initiativen umzusetzen. Und da vielleicht noch konkreter gibt es sogenannte Sektordialogforen oder Mesas Técnicas, wo konkrete Initiativen der besonders breit aufgestellten EZ-Akteurslandschaft und der NGOs und der staatlichen und lokalen Akteure diskutiert werden und so Synergien erzielt werden. Das führt dazu, dass es eben ganz verschiedene kleinere Initiativen zum Beispiel nachhaltigen Kakaoförderungen gibt, mit ganz verschiedenen Ansätzen. Manche haben den Ansatz mehr auf den Kleinbauern, andere auf Kooperativen der Kleinbauern, andere auf die Verbindung von größeren Kooperativen mit dem Exportmarkt. Aber die wirken relativ glatt zusammen, dass es halt wenig Konflikte zwischen diesen EZ-Initiativen gibt. und auch Regierungsinitiativen. Und da finde ich, ist besonders die Vermittlung technischer Kenntnisse, also wichtig, dass Leute technische Kenntnisse haben über gute Kakaoproduktion oder wie welche Feuchtigkeitsgrad ein guter Kakao haben muss und wie eine gute Schokolade eingepackt werden muss, damit sie in Deutschland ankommt zum Beispiel. Das ist wichtig und da arbeitet man auch viel mit so Extensionsservices, mit landwirtschaftlicher Extension, heißt es so, also mit technischer Unterstützung für technisches Personal, zum Beispiel der Lokalregierungen, die dann eben sich spezialisiert auf Kakaoproduktion, auf die Produktionsseite der Wertschöpfungskette. Ne? Das ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist und wo dann Synergien gesucht werden im Capacity Building. Das hat dazu geführt, dass die Region San Martin sich sehr im Kakao spezialisiert hat und im Kaffee auch und es sehr sehr guten Kakao und sehr gute Schokolade auch gibt und die ständig in Paris auf irgendwelchen Kakaoforen Preise gewinnen, weil die Qualität des Kakaos und die Weiterverarbeitung so gut ist. Das hat dazu geführt, dass es sehr viele Initiativen gibt von verschiedenen Akteuren, die dazu mitarbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, meines Erachtens, auch Capacity Building auf Ebene der Organisation und Systemebene voranzutreiben. Und ich habe zum Beispiel und die Soft Skills von Leuten in dem Management von solchen Plattformen zu unterstützen. Da habe ich zum Beispiel in der Ausbildung von Multiplikatoren oder Facilitators mitgearbeitet, die aus indigenen Gruppen sind, die lokale Landkonflikte und Wirtschaftskonflikte oder Landwirtschaftskonflikte mitmanagen oder transformieren sollen oder wollen. Und das finde ich sehr interessant. Das wird manchmal nicht so als Capacity gesehen, weil zunächst viele Entwicklungsprojekte immer dieses Fachliche sehr in den Vordergrund stehen. Aber die Art auch wie, also kennenzulernen zum Beispiel oder aufzunehmen, wie sich Organisationen, indigene Organisationen in ihrem Territorio, in ihrer Landschaft verhalten oder was die für gute Erfahrungen haben, und das in den Lernprozess mit einzubringen, wird oft noch sehr, sehr wenig bei solchen Initiativen mitgedacht.
Und es ist aber in San Martin, wird es mehr mitgedacht, oder?
In San Martin habe ich etwas mitgearbeitet an einer besseren Verbindung der Unis mit dem lokalen Wissen. Das halt dieses, also zunächst waren in dieser Plattform, die sie ARD nennen oder in die regionale Entwicklungsagentur, das ist eher als Plattform zu verstehen als eine Agentur im klassischen Sinne. Da waren zunächst die indigenen Föderationen nicht vertreten. Und da haben wir mit einem Forschungsprojekt der Katholischen Uni aus Lima und staatlichen Akteuren haben wir darauf hingewiesen, dass es halt eine Kluft zwischen den ganzen lokalen Kenntnissen zu Kakao und nachhaltiger Produktion insgesamt und dem Wissen an den Universitäten, dass sie in diesen Agenturen eben einbringen, dass es da eine Riesenkluft gibt. Und wir haben nun versucht, das sichtbar zu machen und indigene und andere lokale Föderationen oder Verbindungen mit einzubringen in diese Entwicklungsorganisation. Und da sind wir auf sehr viel Öffnung gestoßen von verschiedenen Akteuren dieser Plattform. Die hatten das vorher nicht so im Blick. Die hatten einfach nicht so im Blick, dass indigene Akteure auch Wirtschaftsakteure sind.
Dann, wir haben ja jetzt gerade schon immer wieder, also eigentlich, EZ hat ja die ganze Zeit in dieser Verbindung zu auch lokaler Wirtschaftsentwicklung besprochen. Da fände ich es spannend, da wir ja auch bei Nela uns einfach viel mit dieser Frage nach Wirtschaftswachstum und auch der Nachhaltigkeit von Wirtschaftswachstum auseinandersetzen und auch in diesem Projekt. Welche Verbindung du in der Entwicklungszusammenarbeit mit Wirtschaftswachstum, vielleicht auch gerade in der Zielsetzung von Entwicklungszusammenarbeit, welche Verbindungen siehst du da und wie bewertest du die?
Ja, da gibt es also ein sehr komplexes Thema. Zunächst möchte ich anfangen mit der Perspektive des globalen Nordens vielleicht. Seitens der Länder des globalen Nordens ist natürlich eine klare Verbindung zwischen den EZ-Schwerpunkten und dem eigenen Wirtschaftswachstum in Europa zu sehen. Also EZ-Schwerpunktländer sind meist diese Länder, die Länder, wo die deutsche Wirtschaft Exportmöglichkeiten sieht und wo man denkt, man kann unkontrollierte Zuwanderung auf den deutschen Arbeitsmarkt verhindern. In Europa, aber auch in den USA, denke ich. Es ist natürlich eine sehr große Verbindung zwischen EZ und Wirtschaftswachstum, obwohl man das vielleicht nicht so klar natürlich noch offen sagt. Ne? Also da geht es viel um Reisen von Politikern. Man kann sich da genauer mal anschauen, wohin der Kanzler reist gerne zum Beispiel, ne? Und was das oder der Entwicklungsminister und was das dann auch mit Wirtschaftswachstum für Deutschland zu tun haben könnte. Das ist eine Perspektive. Auf der anderen Seite sind die Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, die ja mit den bilateral auch mit den Regierungen der Partnerländer diskutiert werden und vereinbart werden, sehr weitgehend auf Wirtschaftswachstum, das nachhaltig ist, fokussiert. Das ist besonders in Ländern, die sehr stark vom Bergbau, wie Peru zum Beispiel, abhängen oder auch, aber auch Kolumbien und Chile, so, wo, dass die EZ vielleicht damit aushilft, wo der eigene Staat sehr wenig Einflussmöglichkeiten hat und sich weitgehend aus den Konflikten, die zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz zum Beispiel resultieren, raushält. Mhm. Und da sehe ich eine große Verbindung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltiger Förderung von Wirtschaft, aber auch von Wachstumsunabhängigkeit in dem Sinne, dass die EZ, wie ich sie so beobachte oder wo ich auch in Projekten zum Teil mitwirke, die Ziele fördert, die verstärkt zwischen den Dialog zwischen dem globalen Norden und Süden und Wirtschaftswachstum oder Wirtschaft in Verbindung bringen. Und besonders bei den Klimakonferenzen, bei den COP, sehe ich auch ein verstärktes Mitwirken von Ländern des globalen Südens, zum Beispiel durch die indigenen Föderationen, die verstärkt mit den Ländern des globalen Norden Wachstum diskutieren und die Möglichkeiten und Grenzen eines Wachstums, eines linearen Wachstums, eines Modells, das sehr stark eben auf neoliberale Politik, die ja in vielen Ländern, in denen die EZ tätig ist, noch sehr relevant ist in der Praxis, obwohl in der Theorie längst widerlegt.
Mhm.
Und da sehe ich schon eine Verbindung der EZ zu einer anderen Art von Wirtschaftswachstum, in der Stärkung der Länder des globalen Südens, ihre nachhaltigen Ansätze mehr zu verwirklichen und nicht nur vielleicht in den großen Erklärungen auf den COPs dazu bieten.
Mhm. Siehst du auch, also du hast ja vorhin auch so konkrete Projekte jetzt in Peru genannt, auch die du in deiner Doktorarbeit untersucht hast, mit gerade den Kaffee- und Kakaobauern, die sich unabhängig machen vom Coca-Anbau und auch dieses Beispiel gehabt von dieser lokalen Community und dieses andere, wo eher die Abhängigkeit größer war von den Abnehmern, dann von den Kakaobohnen. Hast du das Gefühl oder mein Eindruck war da eigentlich, dass die Weiterverarbeitung und eben diese lokale Resilienz und diese lokale Stärkung von Wirtschaftsstrukturen eigentlich auch ein Stück weit eine globale Wachstumsunabhängigkeit schaffen könnte. Siehst du das so oder kannst du da eine Verbindung zu schlagen?
Ja, da habe ich mir viele Gedanken gemacht im Rahmen meiner Doktorarbeit über die lokalen Verbindungen. Ich wollte die Doktorarbeit zuerst sogar so nennen, Local Structures oder sowas, zur Wirtschaftsentwicklung und dann aber anhand dieser ganz lokalen Beispiele und wie vernetzen die sich eigentlich mit anderen Räumen der Wirtschaft. Und da sehe ich schon eine Verbindung oder ein Vorteil in der Förderung von lokalen Märkten oder auch von lokaler Weiterverarbeitung, weil man eben stärker, weniger stark abhängig von den internationalen Preisen und den Fluktuationen ist. Und wenn man das dann schafft, so den Kaffee zum Beispiel so attraktiv auch für die Local Communities zu machen, dass sie den auch dann trinken und nicht nur weiter die Bohnen weiterverkaufen oder auch selbst was jetzt hier zum Beispiel passiert ist in der Stadt, wo ich hier wohne, in Tarapoto, da gibt es einen verstärkten lokalen oder regionalen Schokoladenmarkt, wo man zum Beispiel zum Valentinstag jetzt keine Blumen mehr schenkt, sondern vielleicht Schokolade. Und das hat die ganze Wirtschaftsstruktur schon verändert. Also es ist viel näher an den lokalen, also die Märkte sind näher an den lokalen Produzenten. Und es zieht auch mehr Leute von außen aus oder auch Touristen, die von vielleicht aus anderen Ländern kommen oder auch aus anderen Regionen Perus, die verstärkt solche nachhaltigen Angebote nutzen und konsumieren. Und ja, ich finde auch natürlich die Verbindung zu den Exportmärkten, die hat auch ein wichtiger Zweig einfach in weiter bleibt. Also man kann als Kakaoproduzent fast nicht nur von der lokalen Produktion von Schokolade leben, sondern man hat immer auch noch einen Anteil der Produktion, die man vielleicht an die Kooperative gibt und die Kooperative vermarktet sie dann auswärts. Man kann vielleicht Wertschöpfungsketten fördern, die nachhaltiger sind als andere und sich an Nischenmärkte wenden. In der Regel ist der internationale Konsument sensibel für lokale Arbeits- und Produktionsbedingungen und möchte gerne Produkte konsumieren, die nicht aus entwaldeten Gebieten stammen. Das hängt sehr stark zusammen, diese lokale Agenda, lokale Konsum, aber auch der internationale Konsum von solchen nachhaltigeren Produkten, die halt im besten Falle nicht als Commodities immer exportiert werden, sondern weiterverarbeitet und da Märkte treffen, denen Wachstum vielleicht weniger wichtig ist als Nachhaltigkeit des Produktes.
Und weil du gerade Kooperativen erwähnt hast, habe ich mich gefragt, spielt die Unternehmensform da auch oder was es jetzt für eine Rechtsform und Rechtsstruktur ist, auch eine Rolle in der Möglichkeit, quasi Nachhaltigkeit zu schaffen, weil Kooperativen ja doch eine relativ spezielle Unternehmensform sind?
Ja, es gibt ja in Peru und im Amazonasgebiet speziell eine sehr starke kooperativen Bewegung. Die wurde sehr stark angestoßen von außen. Das heißt von USAID, aber auch von EU-Projekten, wo man gesehen hat, dass die Kooperativen eine relativ erfolgreiche Form des Zusammenwirtschaftens sind oder sein können. Es gibt in Peru sehr, sehr negative Erfahrungen mit Kooperativen, die durch den Staat angetrieben wurden in den 70er, 80er Jahren, wo viele Produzenten noch sehr traumatisiert worden sind, weil sie alles verloren haben durch diese schlechte staatliche Management von Kooperativen. Es gibt halt also eine sehr schwierige Geschichte mit Kooperativen, aber nun im Rahmen der alternativen Entwicklung, alternativ zu Zucker, sind sie verstärkt wieder aufgetreten, die Kooperativen. Es gibt hier in San Martin ganz viele, einige sehr einflussreiche Kooperativen, die richtig viele, also 3000 Produktoren, vielleicht Produzenten verbinden und die große Exportmärkte haben für Kakao. Und es gibt kleine Initiativen, die für den lokalen Markt weiterverarbeitete Produkte herstellen. Und ich glaube schon, dass diese Form noch die nachhaltigste ist, zusammenzuarbeiten. Es gibt da eben auch ganz klare gemeinnützige Ziele von Kooperativen, die nicht nur auf das Wachstum und die Gewinne eingehen, sondern eben auch für das Wohl der Community eben Rechenschaft geben sollen. Und Da gibt es einige Beispiele. Ich kenne eine Kooperative, eine relativ kleine, mit 300, 400 Mitgliedern, die sehr stark für die lokale Entwicklung wichtig waren in dieser kleinen Stadt hier in der Nähe. Also wenn es diese Kooperative nicht gäbe, dann würde es wahrscheinlich sehr wenig Wirtschaftsentwicklung überhaupt gehen und die Leute würden verstärkt in die Städte auswandern oder eben nach Lima in die Hauptstadt migrieren. Das heißt, das ist nicht einfach, das Vertrauen zwischen den Produzenten in einer Kooperative zu stärken und dass die halt auch wirklich Geld zusammenschmeißen, um zum Beispiel Werkzeuge zu kaufen gemeinsam oder Inputs für ihre Produktion. Aber es ist schon möglich in einem sehr langwierigen Prozess und der wird halt sehr, sehr stark unterstützt, sowohl von der Regional- als auch der Lokalregierung, als auch von den internationalen NGOs. Ja, also ich würde das auf alle Fälle als eine der nachhaltigsten Formen sehen, aber es ist nicht für alle gut. Einige indigene Gruppen schließen sich lieber in familiären Verbänden zusammen. Das habe ich halt auch beobachtet in dieser Community, in der Kakao-Community. Da gibt es eben ganz verschiedene Organisationsformen, die nicht alle unbedingt Kooperative sein müssen oder Produzentenverband oder eine kommerzielle Firma, sondern diese familiären Clans, die sich zusammenschließen und verschiedene Links der Wertschöpfungskette bedienen. Da gibt es halt viel mehr Vertrauen zwischen Nachbarn, die sich nicht so gut kennen und sich zusammenschließen sollen.
Mhm. Ja.
Und das ist halt auch sowas, wie wir vielleicht auch in Deutschland feststellen, immer mehr, also sowohl Konsumenten als auch Produzentenverbände, die relativ informell zusammenarbeiten oder sich informell zusammenschließen. Das ist nicht unbedingt ein formelles Statut, das dann aufgestellt wird, sondern eine Vertrauensbasis, wo man eben zusammen Wirtschaftsaktivitäten macht, sich gegenseitig hilft und sowohl bei der Produktion als auch dann beim Konsum vielleicht den gerechter verteilt untereinander. Das geht sehr einher mit dem Prinzip des Chowa Chowa, heißt es hier in der Region, also des gemeinschaftlichen Arbeitens. Das ist ein Prinzip, das kommt eben aus den indigenen Strukturen von vor sehr langer Zeit, auch aus den Andenhochgebieten und aus dem Amazonasgebiet. Das ist das Zusammenarbeiten und der gegenseitige Nutzen an der gemeinsamen Arbeit. Das heißt Chowa Chowa. Und das ist halt, wenn man zum Beispiel ein Haus baut, dann hilft der Clan oder die Nachbarschaft, das Dach aufzusetzen und arbeitet mit an dem Haus. Und dann ist man verpflichtet, natürlich auch, wenn der andere ein Haus baut, dann auch mitzuhelfen. Das Gleiche kann eben bei der Produktion passieren. Also wenn man Kakao anbaut oder erntet, dann hilft man sich gegenseitig. Und das sind eben Systeme, die jetzt nicht auf Geldwirtschaft basieren, sondern auf gegenseitiger Hilfe. Und wo nachher eben alle einen gemeinschaftlichen Nutzen davon haben können.
Und diese Systeme, die gibt's wahrscheinlich, stelle ich mir vor, eher in noch abgelegeneren ländlichen Regionen oder auch dort in Tarapoto, in der Kleinstadt, wo du lebst?
Auch in der Stadt. Also so klein ist die gar nicht. Die hat auch inzwischen 250.000 Einwohner und mit den Provinzen ringsum sogar mehr, ne? Da merke ich das Prinzip schon auch noch bei der städtischen Bevölkerung. Es gibt ja auch Länder, ganze Länder, die indigene Philosophien in der Entwicklung, die nicht primär von Wirtschaftswachstum abhängen, in ihre eigene Verfassung zum Beispiel verankert haben. In Ecuador gibt es das Prinzip des Buen Vivir oder das gute, nachhaltige Leben in der Verfassung durch die indigenen Völker verankert. Und das spiegelt sich natürlich dann auf Wirtschaftsstrukturen wider. In Ecuador klappt das vielleicht besser als in Peru, die wir einen sehr neoliberalen Staat haben, wo der Staat sehr auf eine städtische Klientel, Wirtschaftsklientel oder Wirtschaftsakteure sich ausgerichtet hat und auf der Makroebene sehr stark operiert. Aber in anderen Ländern ist es viel mehr verankert in der Art, wie man Wirtschaft insgesamt macht. Und hier auf der regionalen Ebene würde ich sagen auch. Und das ist auch in den Hochandengebieten ein sehr starker Aspekt, ne? Dieses buen vivir, ¿no? Also Suma Causai auf Quechua oder El Tajimat auf Abajun zum Beispiel in den amazonischen Völkern ist ein Prinzip, wonach sich das Wirtschaften richtet. Und das ist eben in den Anden Hochgebieten in Puno oder in Cusco jetzt eben sehr stark bei den Protesten auf nationaler Ebene rausgekommen, ne? Dass die Philosophie tatsächlich so anders ist, dass man sich nicht identifiziert mit einem Nationalstaat. Es gibt ja eben sehr heftige Proteste im Moment in Peru, wo es ja auch zu mehr als 50 Toten leider gekommen ist. Und da geht es halt genau um solche Wachstumsparadigma oder Entwicklungsparadigma, die sehr auseinanderklaffen zwischen den, gerade den Regionen im Süden, also Puno, Cusco und den anderen Hochländern, aber auch mit indigenen Völkern im Amazonasgebiet und dann einer Nationalregierung oder einer Präsidentin, mit der sie sich absolut nicht identifizieren können.
Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt auch gerade nochmal dieses ganz andere Verständnis von Entwicklung, was gerade auch in indigenären Bevölkerungsschichten vorherrscht, angesprochen hast. Und da ist mir da gerade noch eine Frage eingefallen, die wir auch in den anderen Podcasts immer wieder hatten. Diese Frage, mit welchem Recht oder ja, mit welchem Recht gehen eigentlich wir Deutsche ins Ausland, um dort Entwicklungszusammenarbeit zu machen? Und ich finde, die ist gerade an dem Punkt auch nochmal besonders spannend. Magst du vielleicht dazu auch noch was sagen?
Ja, da hat sich das Bild des Entwicklungshelfers oder der Entwicklungshelferin oder Beraterin sehr verändert in den letzten 20 Jahren. Als ich anfing, war das noch etwas so, dieses Bild, ja, ich gehe jetzt als Entwicklungshelferin raus und verbessere die Welt und sage den Leuten vor Ort, wie es besser laufen könnte. Da war das vielleicht noch etwas mehr verankert. Aber dadurch, dass ich auch in größeren Netzwerken immer war und einige Organisationen der Zivilgesellschaft oder auch was der Entwicklungszusammenarbeit auf staatlicher Ebene andere Vorstellungen hatte, wie nachhaltig Entwicklung sein könnten, war ich da nicht so ganz in diesem Schema vielleicht drin. Aber es gab auf alle Fälle eine sehr große Tendenz, ne, die sagte, die Modelle aus dem globalen Norden sind halt anzupassen oder anzuwenden auf den globalen Süden. Und da hat man gesehen, das hat nicht funktioniert. Das hat man ja auch dann im größeren globalen Rahmen gesehen und hat die Sustainable Development Goals entwickelt, wo halt viel stärker davon ausgegangen wird, dass man ein Entwicklungsmodell nicht überstülpen kann, sondern dass es halt Verantwortlichkeiten auf gleicher partnerschaftlicher Ebene im Süden und Norden gibt. Und das wirkt sich dann auch ganz konkret auf der Projektarbeit wieder oder wie Projekte geplant werden. Ich arbeite in Deutschland mit der AIZ zusammen, das ist die Akademie für internationale Zusammenarbeit, und da bereite ich Entwicklungshelfende auf ihre Auslandsaufenthalte vor, mit den Richtlinien auch der deutschen Organisationen. Und da sieht man doch sehr eine verstärkte Sensibilität für das Aufnehmen von anderen Wirtschaftsmodellen oder anderen Modellen, die auf der lokalen, regionalen oder auch nationalen Ebene in den Partnerländern bestehen. Immer mehr die Tendenz dazu, dass das ist, was es gibt, aufzunehmen und vielleicht sichtbar zu machen oder durch Austausch mit anderen zu potenzieren oder abzuscalen. Also das Upscaling ist ein sehr wichtiger Prozess, wo eben lokale Erfahrungen auf der nationalen Ebene sichtbar gemacht werden sollen. Und da kann man vielleicht mithelfen als Entwicklungshelfender an dieser Visibilisierung von eigenen Prozessen der Länder. Das halte ich für den erfolgsversprechendsten Weg, ist natürlich sehr anstrengend und ist sehr langfristig. Und man muss dann natürlich auch mit solchen Sachen leben, wie mir jetzt gerade passiert, zum Beispiel in einem Forschungsprojekt, sagt eine indigene Föderation, nö, ihr kommt nicht in unsere Gemeinden rein, wir haben da keine Lust drauf, dass ihr hier forscht, wie unsere Perspektiven zur Klimagerechtigkeit sind. Das ist nicht in unserer Agenda, das interessiert uns nicht mit euch. Da haben wir, wollen wir nicht, dass ihr kommt. Und das ist natürlich auch sehr zu respektieren, ein eigener Weg, ne? Entwicklung zu sehen. Und besonders in diesem hochsensiblen Bereich der Mitigationsprojekte und so weiter, also wo halt diese RED-Projekte sehr stark über die den Ausgleich von Zahlungen zu CO2-Emissionen gehen, ist diese wachstumsgerichtete, sehr europäische oder nordländische Richtung, so Carbon Markets zu fördern oder wie an der Börse sozusagen Carbon Bonds zu verkaufen oder Aktien, Carbon Aktien zu verkaufen, ist eine sehr europäische oder sehr okzidentale Sichtweise, wie man mit Natur umgehen kann. Und da sträuben sich halt zunehmend indigene Organisationen und auch nicht nur indigene, sondern lokale Organisationen gegen, so, gegen ein Prinzip von sehr wachstumsgeleiteten Gedanken, wie man Natur vermarkten kann oder die Services oder die Dienstleistungen der Natur, wie man die in Wert setzen kann durch die verschiedenen Carbon Bonds. Das, also finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, dass nicht unbedingt die Natur als ein Wirtschaftsgut gesehen werden sollte, an dem man Nutzen erzielen könnte.
Das gute Leben, Buen Vivir. Mit dem Ausdruck Buen Vivir, was so viel bedeutet wie gutes Leben, werden Ausdrücke indigener Lebensphilosophien zusammengefasst, die sich mit dem Zusammenspiel von allem Leben beschäftigen. Es basiert auf den Wertvorstellungen indigener Kulturen und stellt eine Alternative zum westlichen Entwicklungsparadigma dar. Buen Vivir begreift Entwicklung nicht als linear und setzt somit auch Wirtschaftswachstum nicht mit Fortschritt gleich. Stattdessen setzt es auf eine integrale Perspektive, die das gute Leben im Einklang mit allen Lebewesen, Mensch und Natur anstreben. Bei Buen Vivir steht nicht der einzelne Mensch, sondern das Zusammenspiel allen Lebens im Mittelpunkt. In Bolivien und Ecuador wurde das Prinzip des Buen Vivir in den Verfassungen verankert und beinhaltet Rechte wie das Recht auf Gesundheit oder Wasser. Gleichzeitig wird dabei der Natur der Status eines Rechtssubjekts anerkannt. In den westlichen Ländern beschäftigen sich auch wachstumskritische Organisationen mit den unterschiedlichen Konzepten des Buen Vivir.
Hast du auch ein Beispiel, wo Entwicklungszusammenarbeit, gut gemeinte Entwicklungszusammenarbeit, richtig schief gelaufen ist und was ist da passiert?
Ich habe ein Projekt, das fand ich sehr, sehr spannend und man hatte mich gefragt, ob ich da eine Evaluierung zu machen möchte oder so eine Halbzeit-Evaluierung. Das ist ein Projekt eines multilateralen Fonds in einer sehr konfliktreichen Gegend, auch hier im Amazonasgebiet. Und dieses Projekt hatte eine sehr hehre Vorstellung. Und ich fand einen sehr guten Ansatz, wie man indigene Kakao- und Bananenproduzenten in nachhaltige Wertschöpfungsketten besser integrieren kann, weil es häufig eben auf der lokalen Produzentenebene nicht die Indigenen sind, die damit eingebunden werden in solche Projekte, sondern eben, wie gesagt, als Sozialhilfeempfänger gesehen werden und nicht als mögliche Wirtschaftsakteure. Und das wurde dann eben versucht, auch auf Anfrage der indigenen Gemeinden selber. Das Projekt kam im Nachklang auf einen sehr großen Konflikt, der auch im Jahr 2009, glaube ich, zu Toten geführt hat hier im Land, wo Entwicklungsparadigma des Staates, des neoliberalen Staates und der indigenen Völker sehr geclasht sind und es dann einen großen Konflikt gab mit Einsatz von Militär und 17 Toten auf der indigenen Seite, aber auch auf Militärseite und es sehr starken sozialen Konflikten und wirtschaftlichen Konflikten in der Amazonas-Region kam, wo es halt um die Erschöpfung von Mineralien und Petroleum, also Ölvorkommen gab. Also das war ein sehr, sehr schwieriger Kontext in dieser Region und es hatten sich die indigenen Föderationen der Region zusammengetan, um bei diesem multilateralen Fonds dieses Projekt zu beantragen, über die Inklusion indigener Gemeinden in die Kakao- und Bananenproduktion. Und ich kam dann dahin und sollte so eine Zwischenevaluierung machen mit einem Team von lokalen indigenen Consultants und anderen aus Lima und einem Chilenen, also ein internationales Team, auch eben verschiedene Hintergründe hatten wir und haben dann gesehen, dass es in der Region Funde von außergewöhnlichen Kakaosorten, die es in anderen Gebieten Peru nicht gibt, hat man da gefunden in diesen Gebieten, hier ist der Indigenen. Und da gab es halt Bestrebungen, dass es eben keine Biopiraterie geben soll und dieses genetische Material eben für die indigene Bevölkerung bewahrt werden sollte, ne? Weil das halt wirklich sehr, sehr guter Kakao ist, der da gefunden wurde, auf seiner ganz in ganz versteckten Gebieten in den indigenen Territorien des Amazonas. Da war es schwierig, die Indigenen in die nationalen oder auch internationalen Kakaoketten einzubinden, da die nicht indigenen Zwischenhändler selbst großes Interesse an dem Kakao hatten und auch die weiterverarbeitende Industrie, die nicht indigen ist. Da kam es dann halt zu riesen Interessenskonflikten und wirklich auch illegalen Machenschaften in diesen indigenen Gebieten, wo sich auch projektdurchführende Organisationen, die NGOs sind, selbst bereichern wollten an dieser Kakaoart und die selbst vermarkten wollten und die Indigenen da relativ rausgekickt werden sollten. Es gab da riesen Geld- und Machtinteressen. Und die gut gemeinte Initiative ist nachher dann ziemlich nach hinten losgegangen, weil es dann auch eben zur Korruption kam auf allen Ebenen, weil es halt um so viel Geld ging, weil es um so einen wichtigen, wertvollen Kakao ging zum Beispiel. Und da war dann halt das Entwicklungsprojekt an sich, glaube ich, nicht darauf vorbereitet, auf diese kriminellen Machenschaften auf verschiedenen Ebenen, also auf Ebenen der Privatfirmen oder auch auf den Ebenen der indigenen Föderationen oder im Projektteam selber. Und das fand ich sehr erschreckend. Also ich bin nachher auch selbst bedroht worden. Wir sind fast gekidnappt worden von den indigenen Gemeinden, die ja gar nicht mit einverstanden waren nachher mehr mit dem Projekt, wie sich das dann ausgeartet hatte oder wie das ausgeartet war. Und wir sind als Weißnasen identifiziert worden, die da halt irgendwelche Kakaovorkommen wegtransportieren wollten oder so. Ne? Das war eine sehr schwierige Situation und ich würde auch nie wieder so relativ gutgläubig und unvorbereitet in diese indigenen Gebiete, wo so starke Wirtschaftsinteressen kollidieren, hinfahren zum Beispiel. Und das passiert halt viel bei Entwicklungsprojekten, dass man halt in so eine Region reinkommt und die Strukturen so konfliktiv und komplex sind, dass man sie gar nicht überblickt zunächst und dann halt sehr viel Schaden anrichtet durch ein gut gemeintes Projekt.
Also eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, dann ist das, was du am Anfang gesagt hast, wofür man viel Budget einstellen muss, erstmal die Region kennenzulernen und die Akteure, das ist wahrscheinlich dann das, was da irgendwie nicht ausreichend geschehen ist.
Genau. Und auch eben die verschiedenen Arten des Verständnisses von Wirtschaft, von indigenen Gruppen und von nicht-indigenen Gruppen zu unterscheiden. Es gibt zum Beispiel auf Arun, auf dieser indigenen Sprache, gibt es kein Wort für Wirtschaft. Und das sagt eben schon viel aus, ne, über die Form, wie man die Welt sieht oder wie man den Regenwald sieht zum Beispiel oder wie man den Kakao sieht.
Und worüber sprechen die dann?
Es geht eher so um Austausch. Ne? Es geht um Austausch von Produkten und es geht um das Zusammenleben der Natur mit den Produkten und mit dem Wald an sich und mit den Geistern oder Seelen, die im Wald wohnen. Und das können halt, die können sich halt durch eine Pflanze manifestieren oder sie können sich durch eine tote Person manifestieren, die im Wald wieder auftritt, als Tier zum Beispiel. Also da ist die Welt zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen und Produkten eben nicht so getrennt. Und es ist alles eins und es ist verbunden in der Natur und mit der Mutter Natur. Und dann fällt es halt relativ schwer, einen kommerziellen Wert einem Produkt zuzuordnen. Der dann auch womöglich von der Börse abhängig ist. Das Konzept, dass dann halt Commodities wie Kakao eben als Commodities gehandelt werden und dann auf der Börse es um Nachfrage und Angebot in diesen großen Strukturen geht, ist halt sehr wenig verankerbar mit einer Vision des Territorios oder der Landschaft, in der man lebt oder des Walds, in der man lebt, wo man sehr stark verbunden ist mit allen Akteuren.
Aber vielleicht da schließt sich für mich doch noch eine Frage an, weil es ja schon auch immer wieder um diese Frage geht, wie kann man eigentlich auch diese lokalen, auch indigenen Menschen auch unterstützen, quasi die Kakaoproduktion oder so zu machen dort in den Gegenden. Aber du hast ja auch gesagt, dann müssen sie eigentlich auch immer einen Bezug zum Weltmarkt haben. Wie kann man das dann überhaupt angehen, wenn man diese andere Wirtschaftslogik hat und gleichzeitig diese Menschen auch ja eine ökonomische Abhängigkeit vom Weltmarkt haben? Hast du da ein gutes Beispiel?
Ja, es kommt dann eben auf den Weltmarkt an den man sich richtet. Es gibt ja Fairtrade-Märkte, wo relativ gut gewährleistet wird, dass Produzenten zum Beispiel nicht unter einem gewissen Mindestpreis verdienen, wenn sie ihr Produkt verkaufen. Das sind dann schon Märkte, die auch die Indigenen interessant finden, weil es eben nicht nur um ein lineares Wirtschaftswachstum geht und um den Preis, sondern auch um das, was wie der Konsument zum Beispiel, was das für ein Konsument ist. Ne? Also es geht ja nicht nur darum zu sehen, dass die Konsumenten, die europäischen, also der deutsche Kakao- oder Schokoladenkonsument sieht, was es für Produzenten gibt, sondern auch, dass die Produzenten sehen, wo eigentlich ihr Produkt hinkommt und wie der Konsument ist, ob ihnen der Konsument gefällt. Da gibt es eben schon sehr gute Initiativen, die den Produzenten stärker direkt mit dem Konsumenten in Kontakt bringen. Zum Beispiel diese vom Bean-to-Bar-Initiativen, wo eben sehr viele Zwischenhändler ausgeschaltet werden oder beziehungsweise gar nicht angebunden werden, sondern wo die Kakaobohne dann relativ schnell zur Schweizer spezialisierten Schokoladenfirma, die nachhaltigen Kakao braucht, dann vermarktet wird. Also die direkten Produktionsketten, die eben sofort von der Bohne zur Schokolade die anderen Links aus der Value Chain ausschalten. Das sind Märkte, die interessanter sind auch für indigene Völker. Solidarische Märkte, wo halt Solidarität im Vordergrund steht und nicht ein billiger Konsum von Schokolade zum Beispiel. Eine Weltlänen, wo es auch um kleinere Mengen geht und nicht um diese großen. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die großen Kakaoexporte, wo die Bohne eben vermarktet wird, aber es gibt natürlich auch die kleineren Exporte oder Exportmöglichkeiten, wo man Schokolade oder kosmetische Produkte an eine Weltlänen vermarktet.
Ja, dann würde ich jetzt zu der Abschlussfrage kommen. Genau, was wünschst du dir für die Entwicklungsarbeit der Zukunft?
Mehr Sensibilität für die Inklusion indigener Gruppen. Ich wünsche mir für die Zukunft mehr Verständnis dafür, dass diese Inklusion kein nettes Accessoire ist, sondern essentiell für das Funktionieren von nachhaltigen Wertschöpfungsketten. Zum Beispiel Gender-Aspekte mit einzubeziehen in Kakaoproduktion ist nicht nur nett für die Frauen, die dann auch vielleicht eine bessere Arbeitsbedingungen bei der Kakaoernte haben werden, sondern die Wirtschaftskette funktioniert halt viel besser, und das ist auch in Studien erwiesen, wenn die Gleichheit zwischen Männern und Frauen mehr gewährleistet ist in der in Access and Control of Resources, also bei dem Zugang und der Kontrolle von Ressourcen. Wenn das mehr gewährleistet ist, wenn es da eine größere Gleichheit gibt, hat die Wertschöpfungskette an sich eine bessere Performance. Und das wird häufig noch nicht gesehen, auch nicht bei Entwicklungszusammenarbeitsprojekten. Und ich wünsche mir für die Zukunft mehr Zusammenarbeit zwischen der Forschung und der Entwicklungszusammenarbeit. Das versuche ich durch meine Funktion, ich sehe mich als Brücke, in einer Brückenfunktion zwischen der Uni und den EZ-Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite. Und immer wenn wir das versucht haben, in konkreten Projekten, hat das ganz gute Erfolge erzielt, dass die Studien, die wir machen, eben wirklich dann auch benutzt werden, um neue Projekte vielleicht zu planen oder anders zu planen als vorher. Und was ich mir noch wünsche, ganz konkret zu Postwachstumsideen und Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit, da finde ich es nochmal interessant zu erwähnen, oder nochmal zu erwähnen, dass Weiterverarbeitung von Produkten für den lokalen und nationalen Markt und weniger Konzentration auf Export vielleicht nochmal mehr gesehen werden können. Und auch neue Formen der Organisation, vielleicht in Kooperativen, aber auch vielleicht in familiären Verbänden noch mehr gefördert werden könnten. Das würde ich mir auch wünschen.
Danke dir, Anke, dass du hier beim Podcast dabei warst und all dein Wissen eingebracht hast. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war unsere dritte und letzte Folge der Reihe Rethinking Development Cooperation. Ich hoffe, ihr konntet Anregungen und Ideen aus den verschiedenen Gesprächen mitnehmen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schaut dafür gerne auf unseren Nela-Social-Media-Kanälen vorbei. Diese und weiterführende Informationen zu dem Podcast haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal.